Hallo und herzlich willkommen zur 71. Folge unseres Podcast-Formats Europa erklärt. Bei unserem Podcast Götterfunken, die Lauschfrequenz für europapolitische Ohren. Ich bin Nele und neben mir sitzt wieder Amelie.
Hallo.
Und heute widmen wir uns einem, ja, sehr smarten und technologischen Thema, und zwar den Smart Cities. Also es geht um Stadtentwicklung im digitalen Zeitalter und was die Europäische Union da so für verschiedene Projekte an den Start gebracht hat. Aber zu Beginn müssen wir eigentlich erstmal klären, was sind überhaupt Smart Cities? Also grob gesagt sind das Städte, die verschiedene technische Lösungen verwenden, um das urbane Leben, also das Leben in der Stadt, effizient und vor allem nachhaltig zu gestalten. Ziel des Ganzen ist es, dass sowohl die Bürger und Bürgerinnen als auch Unternehmen in diesen Städten von dieser neuen und modernen Infrastruktur im Endeffekt profitieren und das Leben sich verbessert.
Die sogenannte SCC oder SCC-Initiative, also Smart Cities and Communities, ist Teil des europäischen Forschungs- und Innovationsprogramms Horizon Europe. Früher, bis 2020, hieß es nur Horizon. Und das Ziel davon ist halt, dass es ja neue, smarte Lösungen zu entwickeln für Energie, Mobilität oder auch für Stadtentwicklung. Und außerdem haben wir halt dieses Smart Cities Marketplace, also eine Initiative der Kommission, was auch ein Teil von Horizon Europe ist. Und das ist so eine zentrale Anlaufstelle für alles rund um nachhaltige Stadtentwicklung. Und das dient halt einfach der Vernetzung und auch der Kooperation und verbindet Städte mit Investoren, der Industrie, der Forschung oder auch mit Bürgerinitiativen.
Im Zusammenhang mit dem Ziel, Europa bis 2050 klimaneutral zu machen, ist das Ganze natürlich auch total wichtig und hat einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Denn Städte sind für mehr als 70% des Energieverbrauchs und rund 75% der CO2-Emissionen verantwortlich. Das bedeutet, ohne smarte Städte ist eigentlich ein klimaneutrales Europa bis 2050 gar nicht möglich. Und deswegen ist das eben so eine große Baustelle. Und da gibt es eben viele verschiedene Projekte und Innovationen, um das umzusetzen.
Das Ganze hat auch einen ziemlich simplen Hintergrund. Also es ist halt so, dass die fortschreitende Digitalisierung auf uns alle irgendwie auswirkt oder auch auf alle Lebensbereiche, also sei es auf Gemeinden, Kommunen und Städte, die müssen sich halt mit den ja einhergehenden Herausforderungen auch beschäftigen und sich denen stellen und auch die damit verbundenen Chancen letztendlich nutzen.
Du hast gerade schon richtig gesagt, es geht eben vor allem auch um Kommunen und eben nicht nur um Städte, und vor allem stehen eben diese Kommunen, die oftmals, wir hören das auch immer wieder oft in der öffentlichen politischen Debatte in Deutschland, die oftmals eben nicht so viel Geld zur Verfügung haben, die stehen eben vor der Herausforderung, die Digitalisierung im Sinne einer nachhaltigen und integrierten Stadtentwicklung ja am Gemeinwohl der Menschen auszurichten. Aber das ist eben, klingt erstmal immer so easy, aber wenn die Kommunen halt kein Geld dafür haben, ist das eben total schwer, dann zu sagen, gut, wir bauen jetzt hier mal eben eine Photovoltaikanlage oder sowas hin. Und deshalb muss das Ganze eben stark gefördert werden und auch von Experten und Expertinnen so ein bisschen begleitet werden.
Ja, du hast das schon so ein bisschen angesprochen. Also Technologien, die spielen hier ein großes Thema, ne? Also sei es jetzt die Netzwerke zum Transport oder Wasser- und Energieversorgung oder auch die Abfallentsorgung. Das sind so diese Bereiche, die jetzt beispielsweise auch effizienter gestaltet werden. Und das bezieht natürlich die Verwaltung dieser Städte maßgeblich auch mit ein. Und die Kommunikation soll interaktiver werden. Und außerdem braucht es laut dieser Idee sichere öffentliche Räume und Strukturen, die dann vor allem dem wachsenden Durchschnittsalter der Bevölkerung auch entgegenkommen.
Also ja, das ist natürlich, der demografische Wandel kommt da auch mit hinzu. Also da kommen wir später bei den Kritikpunkten auch nochmal dazu. Man kann jetzt schwer einem Rentner irgendeine App vorsetzen, die jetzt die Heizung clever steuert oder so, wenn diese Person gar nicht die Möglichkeit hat, so richtig.
Ja, aber nicht nur ein Rentner. Also ich tatsächlich brauche keine App, die meine Heizung steuert. Ja. Also ich kann auch noch aufstehen und die selbst.
Ja, total. Aber so ne, Hürde, sag ich mal, die mit dieser ganzen Technikbedienung auch einhergeht, das ist ein Kritikpunkt, der auch geäußert wird, aber da kommen wir später nochmal ein bisschen genauer drauf. Auf europäischer Ebene, um das vielleicht mal so ein bisschen auf diese Ebene zu heben, gibt es die Initiative Hashtag vernetzt in Europa in langer Form, also so eine Kurzform, in langer Form ist das Smart Cities befähigen Handlungsansätze zur europäischen Vernetzung. Klingt ein bisschen sperrig, von daher haben wir sich geeinigt.
Viel zu lang.
Genau, auf Hashtag vernetzt in Europa, und das Ganze soll der Unterstützung vor allem kleiner und mittlerer Kommunen dienen, und dabei soll versucht werden, diese eben an europäischen Netzwerken, Projekten und auch Initiativen zur digitalen Transformation, zur Beteiligung eben teilhaben zu lassen.
Und im europäischen Austausch lernen Kommunen, wie die digitale Transformation dazu auch beitragen kann, die Ziele einer nachhaltigen oder auch integrierten und ja auch gemeinwohlorientierten Stadtentwicklung auf europäischer und nationaler Ebene umzusetzen. Also zugleich bedeutet das, diese europäische Vernetzung bedeutet für die Kommunen, dass sie halt Wissen erhalten über innovative oder auch bewährte Lösungen digitaler Stadtentwicklung, und das aber auch über nationale Grenzen hinaus. hinaus und so entstehen halt auch belastbare Partnerschaften oder kollegiale Beratung und auch Möglichkeiten zum fachlichen Austausch über ja replizierbare Projekte.
Also, du hast gerade schon gesagt, es gibt eben verschiedene Projekte, die schon mal durchgeführt wurden, und replizierbar heißt in dem Zusammenhang einfach, dass die einmal so als Pilotprojekt gemacht wurden und dann im besten Fall auf andere Städte angewendet werden können. Es gibt in Deutschland verschiedene Modellprojekte, die seit 2019 gefördert werden. Mittlerweile sind es insgesamt 73 verschiedene Sachen. Das sind vor allem kommunale und auch fachübergreifende Strategien und deren Umsetzung. Gefördert werden außerdem Möglichkeiten zum Erwerb der nötigen Kompetenzen. Also so eine Stadt muss ja erstmal administrativ auch wissen, wie baue ich jetzt sowas, wo kann ich die Fördermittel beantragen, wie funktioniert das technisch.
Warum muss ich da jetzt auch so an Rostock denken, mit den ganzen Sachen, die hier gebaut werden?
Ja, auch mit dem Stadthafen und so. Das ist ja auch ein gutes Beispiel dafür. Gibt es auch eine spannende NDR-Doku dazu übrigens, die habe ich den Tag geguckt, woran das auch bürokratisch dann einfach scheitert und natürlich auch am Geld. Aber das ist eben so eine, ja, eigentlich nur eine Betonfläche, ein Riesenparkplatz, wo auch die Frage ist, kann man ja auch total nachhaltig gestalten. Da gibt es aber eben sehr, sehr viele Hürden, die eben die EU auch nicht einfach ausschalten kann, weil das eben dann national und kommunal auch nochmal geregelt ist. Aber gut, dazu später, wie gesagt, ein bisschen mehr. Aber in ganz Deutschland gibt es dafür eben sogenannte Konjunktur- und Zukunftspakete aus dem Jahr 2020, die da verabschiedet wurden, um eben genau solche infrastrukturellen Projekte zu fördern. Und dabei wurden insgesamt circa 820 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Und diese Konzepte für diese 73 kleinen Modellprojekte in ganz Deutschland laufen erstmal bis zum Jahr 2030. Also, und dann muss man eben nach einer neuen Fördermöglichkeit schauen.
Die haben natürlich auch alle ein Ziel, und zwar ist es, dass es halt darum geht, die Erkenntnisse aus diesen Projekten dann auch auf andere Orte zu übertragen und effizient zu nutzen. Also, das ist ja eben auch schon mal ein bisschen angesprochen mit den replizierbaren Projekten. Das ist halt wichtig, dass das Ganze auch fachlich begleitet wird. Und diese Modellprojekte, die Lela auch schon angesprochen hatte, die gibt es auch in Deutschland, also beispielsweise in Grevesmühlen oder in Südwestfalen, Wolfsburg, Kaiserslautern, Cottbus oder auch in Solingen.
Genau, also das sind erstmal nur so ein paar Beispiele. Da gibt es eben dann verschiedene kleine Projekte, die dort stattfinden. Aber auf EU-Ebene gibt es seit 2020. Das sind eben diese kleinen Projekte, die unter anderem in diesen Landkreisen eben stattfinden oder Städten. Aber auf EU-Ebene gibt es seit 2022 die sogenannte Joint Partnership Initiative Urban Europe, also auch wieder ein wunderschönes
Wort,
sperrige Bezeichnung. Diese arbeitet zusammen mit der Kommission an einem längerfristigen Programm namens Driving Urban Transitions Toward a Sustainable and Livable Future, kurz DUT. Also ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, bei diesem Projekt haben sie sich einfach dafür entschieden, das alles sperrig zu machen, aber naja. Übersetzt oder grob übersetzt ins Deutsche geht es um urbane, also städtische Veränderungen und Wandlungsprozesse, die vorangetrieben werden sollen, um im Endeffekt eine nachhaltige und lebenswerte Zukunft für die Bewohner und Bewohnerinnen zu schaffen. Eng verbunden ist das Ganze natürlich auch mit der europäischen Mission von 100 klimaneutralen und intelligenten Städten, die eben im Sinne der Klimaneutralität in Europa entstehen sollen.
Ja, aber vor allem auch Forschungs- und Innovationsprojekte, welche länderübergreifend agieren, sind da auch wirklich wichtig. Und diese sollen dann in den Städten helfen, ja, zum einen nachhaltiger zu wirtschaften beziehungsweise auch zu arbeiten. Und dabei wird in drei Themen unterteilt, die als sogenannte Transition Pathways bezeichnet werden.
Genau, also einmal gibt es da den Übergang zur zirkulären städtischen Wirtschaft oder eben einem Wirtschaftssystem, was zirkulär agiert. Das bedeutet, es handelt sich hier um eine Kreislaufwirtschaft. Also es zielt darauf ab, nachhaltige Entwicklung zu fördern und zum Beispiel unnötigen Abfall oder Umweltverschmutzung zu vermeiden, indem eben Recycling angewendet wird und sozusagen kein überschüssiger Abfall so viel entsteht, sondern eben so eine Kreislaufwirtschaft passiert.
Ja, ein zweites Thema ist positive Energiebezirke. Also das beschreibt ein Stadtviertel oder ja Quartiere, die mehr erneuerbare Energien erzeugen, als sie jetzt verbrauchen, also dementsprechend eine positive Energiebilanz haben. Und sie nutzen halt ja nachhaltige Mittel zur Energieerzeugung wie Solar, Wind und Geothermie. Und das Ziel ist es, mehr zu erzeugen, als halt zu verbrauchen. Und der überschüssige Strom bzw. die Energie wird dann gespeichert. Ja, und einige Methoden, die das halt umsetzen, also zum Beispiel haben wir da die Infrastruktur zum Laden von zum Beispiel E-Autos oder lokale Energiespeicher wie Batterien oder die Nutzung von Abwärme- und Wärmepumpen oder Photovoltaik auf Dächern und ja auch Städte wie Wien oder Amsterdam oder auch Barcelona, die arbeiten halt auch an solchen Konzepten.
Genau, und das dritte Themengebiet, was eben bei diesem Forschungsprojekt wichtig ist, sind die sogenannten 15-Minuten-Städte oder die 15-Minuten-Stadt. Das ist ein Stadtentwicklungskonzept, das vorsieht, dass alle wichtigen Alltagsziele für die Menschen in maximal 15 Minuten erreichbar sind. Also entweder ja mit der Bahn, mit dem Fahrrad oder was auch immer. Dadurch soll sich die Lebensqualität verbessern und im Endeffekt natürlich auch der Straßenverkehr verringert werden. Als ja Beispiele dafür gelten tatsächlich die Städte Paris, Berlin, Wien oder auch Hamburg. Was mich ein bisschen gewundert hat, weil wenn ich an meine letzten Ausflüge nach Hamburg denke, würde ich jetzt mal nicht sagen, dass da alles innerhalb von 15 Minuten erreichbar ist. Und vor allem, dass der Stadtverkehr da wenig ist, ist aber auch nochmal debattierbar. Genau, es lässt sich hier die Frage stellen, ob das mit dem verringerten Verkehr da wirklich so hinhaut. Aber gleichzeitig ist natürlich auch der Vorteil von Großstädten, hast du halt in einem Bezirk oder keine Ahnung, Berlin in einem Stadtteil in Kreuzberg oder so, hast du dann alles halt in diesem Viertel zur Verfügung und musst jetzt nicht ans andere Ende der Stadt fahren, um, keine Ahnung, zum Arzt zu gehen. Das schon. Aber ich glaube, das ist noch ein sehr, sehr weiter Weg, da wirklich eine 15-Minuten-Stadt draus zu machen.
Ja, es kommt halt immer auf die Stadtteile an, ne? Also wie du schon meintest, wenn die da wirklich so alles im Stadtteil haben, dann sicherlich kriegst du das irgendwie hin, innerhalb von 15 Minuten alles zu erreichen. Jetzt vielleicht nicht unbedingt zu Fuß, aber...
Aber dann im besten Fall halt mit den Öffis und eben nicht, dass man immer aufs Auto angewiesen
genau.
ist.
Genau, ja. Aber in Hamburg finde ich es auch noch ein bisschen problematischer. Ja. Okay, aber ja, wir haben trotzdem auch noch verschiedene Projekte, die durch die EU-Initiative Horizon Europe gefördert werden bzw. wurden. Zum einen haben wir da Plus City Exchange, das lief von 2018 bis 2023 und da geht es darum... so Lighthouse-Cities, also so eine Art Vorreiter zu schaffen. War dann in Norwegen und in Öland, da haben die das gemacht und in Norwegen haben sie dann zum Beispiel auch die Installation von Photovoltaik auf Wohngebäuden
gefördert,
ja. Danke, mir ist das Wort entfallen. Oder halt auch, was ist auch ein Beispiel, der Einsatz von intelligenten Gebäudesteuerung, also dieses Smart Homes, was wir auch schon angesprochen hatten. Ja. Ne? Man kann mit der App die Heizung irgendwie steuern oder...
Oder die steuert das dann selbst so ein bisschen, dass der Energieverbrauch am einfachsten
oder halt so, genau. Ist, ja. Aber auch der Aufbau eines lokalen Energiehandelsmodells, also Gebäude können Energie untereinander handeln. Wir haben Bürgerbeteiligungsplattformen für Feedback und neue Ideen. Wir haben aber auch die Förderung von Elektrofahrzeugen und E-Bussen mit einer smarten Ladestruktur und halt auch die Nutzung erneuerbarer Energien für jetzt zum Beispiel auch diese Ladesäulen.
Ein weiteres Beispiel eben für so ein Förderprojekt ist Tips for PET oder Tips for PED. Das ist auch wieder ganz einprägsam. Mhm. Das ist Teil des Smart City Marketplace, den du schon angesprochen hast am Anfang. Das hatten wir ja kurz erwähnt. Also dieser Raum, wo sozusagen ganz viel Austausch und Kooperation stattfinden soll. Und dieses Projekt läuft ja erst seit Anfang letzten Jahres, also seit Januar 2024 und läuft dann im Sommer 2027 aus. Und das Ziel hier ist eben diese positiven Energiebezirke, die du vorhin schon erwähnt hast, ja, deren Entwicklung einfach zu beschleunigen und dass diese Positive Energy Districts, also PED, das steckt ja auch im Titel von diesem Projekt, dass die eben gefördert werden und dass es das mehr gibt. Ist die Frage, wo gibt's das zurzeit? Also diese Lighthouse City, also diese Leuchtturmstadt, Vorreiterrolle nimmt in diesem Fall Turin in Italien und weitere Städte, die dann eben danach folgen sollen, wenn das da eben ja funktioniert hat, sind unter anderem Budapest, Kozani in Griechenland oder auch Cork in Irland. Aber was genau passiert denn da eigentlich in Turin? Es werden bestehende Bürokomplexe, also zwei sehr, sehr große Bürokomplexe mit vielen 100 Mitarbeitenden genommen und diese Fläche, diese Bürokomplexe bekommen dann einen sogenannten digitalen Zwilling. Das ist eben eine Methode, um damit zu arbeiten. Das bedeutet, es wird ein virtuelles Abbild dieser Gebäude, beziehungsweise teilweise eben nicht nur von Gebäuden, sondern auch von diesen ganzen Stadtteilen drumherum erstellt, das in Echtzeit mit Daten aus der physischen Welt gefüttert wird. Also an diesen Bürokomplexen gibt es dann so Sensoren, die zum Beispiel die CO2-Konzentration in der Luft messen, die Temperatur messen und sowas zum Beispiel. Meist ist das eben so ein sehr interaktives 3D-Modell, das zeigen soll, wie die Stadt in Echtzeit funktioniert. Also da hast du dann eben ein Abbild von einem Gebäude, es wird gezeigt, wie der Energieverbrauch ist, wie die Luftqualität drumherum ist und so weiter. Und was das Coole daran ist, dass halt im Endeffekt damit sehr verschiedene Szenarien simuliert werden können. Also man hat dann eben diese große Datenmenge, diese Datenbasis und dann kann man sich halt fragen, okay, wie würde sich jetzt dieser Stadtteil ändern, wenn auf diesem Bürokomplex in Turin auf einmal, keine Ahnung, eine begrünte Dachanlage wäre oder was passiert, wenn in einem Viertel auf einmal mehr Solarstrom erzeugt wird und da eben diese Photovoltaikanlagen gebaut werden. Und je mehr Gebäude man sozusagen mit so einem digitalen Zwilling ausstattet, desto besser kann man im Endeffekt auch sortieren, weil man ja mehr Daten hat. Also man kann dann gucken, welche Gebäude sind denn vielleicht schon effizient, wo müssen wir gar nicht so viel machen. Oder natürlich andersrum, welche Gebäude müssen dringend saniert werden oder wo gibt es eben Verbesserungsbedarf, wo können Parkanlagen hin und so weiter.
Ja, dadurch wird halt auch einfach die Stadtplanung irgendwie messbar. Genau. Also die Maßnahmen können vorab digital durchgespielt werden und wie du schon gesagt hast, so ein digitaler Zwilling ist halt wie so ein virtuelles Labor für die Stadt. Also man kann damit in die Zukunft schauen, ohne dass man sie auch gleich bauen muss.
Genau, also das, ich habe mich zuerst ein bisschen schwer getan, das zu verstehen, was mit diesem digitalen Zwilling gemeint ist, aber als ich es dann einmal geschnallt habe, finde ich das irgendwie eine total coole Idee. Aber ich habe es vorhin schon angedeutet, es gibt auch ein paar Kritikpunkte an diesen ganzen Vorhaben, weil grundsätzlich klingt das, was wir hier erzählt haben, erstmal total einleuchtend spannend und man denkt sich, hä, ja, also warum gibt es denn nicht schon längst so viele Smart Cities? Warum bauen die denn nicht hier einfach und hast du nicht gesehen? Genau, also die Kritik bezieht sich auch so ein bisschen auf diesen Technikbereich. Also es wird kritisiert, dass es eben sehr starken Fokus auf Technologie gibt, statt eben auf die Bürger und Bürgerinnen. Viele Projekte, die wir jetzt auch vorgestellt haben, setzen eben stark auf Hightech-Lösungen, wie eben dieser digitale Zwilling und vernachlässigen dabei die Bedürfnisse der Bewohner und Bewohnerinnen oder eben auch soziale Fragen. Und die Gefahr, die hierbei entsteht, ist, dass smart mit digital und eben nicht mit lebenswert und gerecht gleichgesetzt wird.
Auch die Bürgerbeteiligung, welche an sich Teil der Initiative ist, wird oftmals als unzureichend kritisiert. Und ja, die Formate zur Beteiligung, wie zum Beispiel Co-Creation-Workshops, seien oft nur symbolisch oder erreichen nur kleine und interessierte Gruppen. Die Teilhabe bleibt halt oft auf Informationsveranstaltungen oder Online-Umfragen beschränkt und das Risiko dabei ist halt, dass Entscheidungen von Experten oder auch Expertinnen und Unternehmen getroffen werden, statt durch die Bevölkerung halt.
Ja, außerdem spielt auch wieder hier der Faktor Bürokratie eine große Rolle. Also das sind sehr, sehr komplexe, große EU-Förderprogramme, die eben auch, wir hatten es vorhin gesehen, zum Beispiel dann 2030 auslaufen und das ist halt ein sehr, sehr hoher Aufwand, also einmal auf EU-Ebene, aber vor allem auch eben für kleinere Städte und Kommunen. Und das sind ja eigentlich die, wir hatten es am Anfang gesagt, damit auch doll gefördert werden sollen. Aber für so eine kleine Kommune ist eben so eine Antragstellung, die ganze Berichterstattung nebenbei und am Ende auch eine Evaluation darüber zu machen, wie das funktioniert hat, einfach ein Riesenaufwand. Und vielen kleinen Städten oder Kommunen fehlen einfach die entsprechenden Ressourcen, also im Endeffekt oftmals auch einfach Arbeitskräfte, die das machen können. Also das ist ja sehr, sehr viel Aufwand, den vor allem eben große Städte, wie eben Wien, Turin oder Barcelona, Madrid, keine Ahnung, Berlin halt machen können, aber so kleine Städte irgendwo in Bayern ist schwierig.
Es ist auch außerdem fraglich, ob die Pilotprojekte, wie jetzt zum Beispiel in Trondheim oder auch in Turin, überhaupt so einfach auf andere Städte übertragbar sind. Also da spielen die Kosten natürlich auch einen ganz wichtigen Punkt und jede Stadt hat halt eine andere Infrastruktur und auch Umgebung. Also bleibt es vielleicht nur bei diesen Leuchtturmprojekten? Das ist so die Frage, die sich da so dabei stellt, weil viele Projekte sind außerdem auch zeitlich begrenzt. Also vielleicht auch nur auf 3 bis 5 Jahre. Und manchmal mangelt es halt auch an einer Verknüpfung mit langfristigen Plänen zur Stadtentwicklung.
Ein weiterer Kritikpunkt, der geübt wird, ist die Gefahr vor Privatisierung urbaner Infrastrukturen. Das bedeutet, durch starke Beteiligung von großen Tech-Konzernen kann es zu einer Kommerzialisierung der Daten kommen und eben auch der Orte, wo die Menschen ja im Endeffekt leben. Also da stellt sich so ein bisschen die Frage, na wem gehören denn jetzt eigentlich die Daten, die zum Beispiel bei einem digitalen Zwilling erstellt werden? Und ist dann auch wieder halt ein Stück weit auch eine ethische, moralische Frage, wie damit eben umgegangen werden kann. Was da außerdem mit reinspielt, ist der Punkt der sozialen Ungleichheit, also smarte Lösungen. Wir hatten das ja vorhin schon kurz angesprochen, also wie zum Beispiel Apps, die dann eben für die Mobilität oder sowas genutzt werden, setzen einfach sehr, sehr viele digitale Kompetenzen und natürlich auch entsprechende Geräte voraus. Also wenn ich jetzt halt kein Smartphone habe, was damit umgehen kann oder ein Tablet zu Hause, dann bin ich da schon mal ein bisschen raus. Und wenn ich mir das nicht leisten kann, mir das zu kaufen. Das bedeutet, dass Menschen ohne solchen Zugang oder das nötige Wissen, was vor allem eben oftmals ältere oder auch einkommensschwachende Menschen betrifft, werden halt einfach schnell ausgeschlossen aus solchen Räumen. Und das bedeutet, die Gefahr, die dahinter steckt, ist, dass Smart Cities im Endeffekt nur für die digital Gebildeten übrig bleiben. Und das ist ja eigentlich nicht der Ansinn, der so dahinter steckt.
Wenn wir jetzt mal versuchen, aus diesem Ganzen so ein Fazit zu ziehen, kann man halt schon sagen, die EU-Initiativen bringen schon viel Innovation und Vernetzung, aber sie sind nicht automatisch gerecht, inklusiv oder nachhaltig. Das hattest du ja jetzt auch gerade angesprochen. Und damit sie wirklich einen positiven Wandel überhaupt auch bringen, braucht es einfach klare soziale Zielsetzungen, einfache Zugänge für alle Städte und auch wirklich eine echte Bürger- und Bürgerinnenbeteiligung.
Ja, damit sind wir jetzt hier am Ende dieser Smart-City-Folge angekommen. Für mich war das persönlich ein ganz, ganz neues Thema. Also ich hatte davon schon mal gehört, dass es da so Projekte gibt, aber so richtig wusste ich nicht, wie sehr die EU da auch mit drin hängt und was da auch für Kritik so dran geübt wird. Ich glaube, das ist sehr, sehr spannend, was da die nächsten Jahre noch so passiert, wie das eben angewendet werden kann auf andere Orte und eben nicht nur diese Großstädte. Aber es wäre ja nur wünschenswert, wenn es dann eben zum Beispiel im V großes Flächenland irgendwie so Elektrobusse gibt oder sowas, die dann eben übers Land gurken. Ja, das bleibt abzuwarten, wie sich das durchsetzt und wie die bürokratischen Hürden zwischen EU und nationalen Regelungen und kommunalen Regelungen dann irgendwie umgangen werden oder durchbrochen werden.
Das zeigt die Zeit, ne?
Ja. Ansonsten, ja, danke fürs Zuhören. Wir hören euch dann auch, oder ihr hört uns, besser gesagt, in der nächsten Woche dann auch wieder, hoffentlich. Teilt den Podcast gerne. Ihr findet in den Shownotes außerdem noch unsere ganzen Verlinkungen zu Social Media, zur Website. Und ja, dann bleibt uns eigentlich nicht viel anderes über, als euch eine schöne weitere Woche zu wünschen. Und dann bis zum nächsten Mal.
Bis dahin. Tschüss. Tschüss.